Ferdinand und das Geheimnis der Schlangenlilie. Aufgeschrieben und gelesen von Brigitte Endres. 7. Kapitel. Wie war euer Tag? Fragte die Mutter Clara, als sie gemeinsam den Tisch für das Abendessen deckten. Ganz okay, sagte Clara und stellte, um abzulenken, gleich die Gegenfrage. Und, wie war es bei dir? Bei uns ist momentan der Teufel los. Die Aktenberge häufen sich, es sind so viele Kollegen in Urlaub. Trotzdem habe ich mir die Zeit genommen und nachgelesen, was man in so einem Fall macht. Du meinst Ferdi? Fragte Clara. Die Mutter nickte. Naja, so ganz korrekt ist es nicht, wenn wir Ferdinand einfach hier behalten. Eigentlich müssten wir ihn melden. Clara sah erschrocken von ihrer Arbeit auf. Andererseits, fuhr die Mutter fort, ich habe mir auch die Ausreiselisten der letzten 2 Jahre angesehen. Keine der Beschreibungen passt auf ihn. Ist das nicht seltsam? Irgendwer muss ihn doch vermissen. Der Vater stand in der Küchentür und hatte mitgehört. Ich denke, unter den gegebenen Umständen kann man es verantworten, bis nach den Schulferien zu warten, meinte er. Es klappt ja ganz prima mit ihm. Clara und Jonas kümmern sich und in ein paar Wochen ist Ferdi sicher wieder besser orientiert und man kann ihm besser weiterhelfen. Wollt ihr Ferdinand nicht ein bisschen von der Umgebung zeigen? Fragte die Mutter nach dem Abendessen. Ich habe euch vom Jugendamt das Ferienprogramm mitgebracht. Da sind ein paar interessante Tagesausflüge drin. Sie legte ein Faltblatt auf den Küchentisch. Nach dem Essen verzogen sich die Kinder in Jonas Zimmer. Clara studierte das Programm. Irre, sagte sie nach einer Weile. Das wäre vielleicht was. Die bieten für morgen eine Tour zum Treuensteinpalais an. Interessiert euch das? Klar, sagte Jonas. Das wollte ich mir schon längst mal von Ihnen ansehen. Und du? Fragte Clara Ferdinand. Plötzlich stutzte sie. Mensch, schau mal, Jonas, das Amulett! Die Steine des Schmuckstücks leuchteten, hell und klar der Bergkristall, rotglühend und geheimnisvoll der Hämatit. Das ist ein Zeichen! Claras Stimme überschlug sich fast. Für wahr, wie kurios! Rief Ferdinand erregt. Vielleicht ist es wirklich ein Zeichen, meinte Jonas. Madame Cora sagte doch, das Amulett würde uns weiterhelfen. Ich bin ganz sicher, erwiderte Clara eifrig. Das Palais muss der nächste Schritt sein. Am Abend kam die Mutter etwas ins Grübeln. Sie war eben dabei, die Schuhe in der Schränkchen unter der Garderobe einzuordnen, als Ferdi auf dem Weg zum Bad an ihr vorbeiging. Ohne sich umzudrehen, sah sie in den Spiegel. Und obwohl er genau hinter ihr sein musste, konnte sie ihn nicht im Spiegel sehen. Sie schüttelte den Kopf. Es war höchste Zeit für ein paar Tage Urlaub. Gleich nach dem Frühstück am nächsten Morgen machten sich die drei auf den Weg zum Sternplatz, von wo aus die Tour zum Treuensteinpalais starten sollte. Der Bus stand schon da, als sie ankamen. Auch warteten bereits einige Kinder und Jugendliche auf die Abfahrt. Staunend umrundete Ferdinand das riesige Fahrzeug. »Welch merkwürdige Chaise«, sagte er bewundernd. »Mir deucht, es bedarf besonderer Kräfte, sie fortzubewegen.« »Das Ding hat sicher an die 400 PS«, meinte Jonas fachmännisch. Ferdi warf ihm einen ratlosen Blick zu. »Pferdestärken.« »Pferde?« wiederholte Ferdinand und sah sich suchend um. »Das sagt man nur so«, erläuterte Clara. »PS bedeutet Pferdestärke. Das ist die Kraft, die ein Pferd hat. Also hat der Motor von diesem Bus hier die Kraft von etwa 400 Pferden.« »Die Kraft von 400 Rössern? Das kann unmöglich sein«, bezweifelte Ferdi. »Der Marstall derer von Treuenstein umfasste nicht mehr als 80 Pferde. Araber, Kaltblüter, alles eingeschlossen.« Ein Junge, der das Gespräch beiläufig verfolgt hatte, tippte sich an den Kopf. Clara warf ihm einen giftigen Blick zu. Doch da hupte der Fahrer und alle drängelten zum Einsteigen. Jonas bezahlte und dann schlängelten sie sich nach hinten durch. Da neben Ferdi noch ein Platz war, fragte ein sommersprossiges Mädchen. »Ist er noch frei?« »Es ist mir eine Ehre, verehrte Mademoiselle«, sagte Ferdinand mit einer Verbeugung und machte eine einladende Handbewegung. »Willst du mich verarschen?« empörte sich das Mädchen und setzte sich auf einen anderen Platz. Die Kinder in der Umgebung lachten. Als schließlich alle saßen, griff ein junger Mann zum Mikrofon. »Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen«, sagte er. »Ich heiße Paul und werde euch bei dem Tagesausflug der Ferienpassaktion zum Treuensteinpalais begleiten.« Ferdi zuckte zusammen, als der Motor ansprang, doch dann genoss er die Fahrt. »Diese Chaise bewegt sich in ansehnlicher Rasanz«, bemerkte er bewundernd. 400 Rösser! Welch unglaublicher Fortschritt!« Nach etwa 20-minütiger Fahrt bog der Bus von der Landstraße in eine herrliche alte Lindenallee ab. Von weitem sah man nun schon das idyllisch gelegene Palais. Die Geschwister waren vor einigen Jahren mit den Eltern schon einmal hier gewesen, aber sie kannten das Gebäude nur von außen. Kurz darauf hielt der Bus und die Gruppe stieg aus. Paul klatschte in die Hände und winkte alle zu sich her. »Noch kurz zum Programm«, sagte er. »Zuerst werden wir eine Führung durch das Schloss machen, anschließend gibt es eine Erfrischungspause und dann eine Schnitzeljagd im Schlosspark. Gegen 3:30 holt uns der Bus wieder ab.« Das Palais lag inmitten eines herrlichen Parks. Blumenrabatten und ebenmäßig geschnittene Buchsbaumhecken säumten die Kieswege. Ein Brunnen plätscherte inmitten eines künstlichen Sees, auf dem Enten und sogar einige Schwäne schwammen. Weiter hinten wurde der Park etwas wilder. Auf einem Hügel überragte ein kleiner Säulentempel mit einer Statue die Anlage. Das Schloss selbst war ein prächtiges Bauwerk mit hohen Fenstern, die in reich verzierten Stuckrahmen saßen. Es war ganz symmetrisch angelegt und bestand aus einem Mittelteil, der besonders aufwendig mit Steinfiguren und vergoldeten Ornamenten gestaltet war, sowie einem rechten und einem linken Flügel. Schwatzend und lachend marschierte die Gruppe über den knirschenden Kiesweg zum Hauptportal, wo sie eine zierliche Frau mit spitzer Nase und einem Haarknoten erwartete. »Mein Name ist Knippel«, stellte sie sich vor, »ich bin eure Führerin.« Dann sammelte sie alle eng um sich, damit jeder sie hören konnte, und berichtete von der Entstehung des Palais. Sie erzählte, Maximilian von Treuenstein habe das Palais gebaut, nachdem seine geliebte Tochter Amanda gestorben war und er es in dem alten Stadtschloss nicht mehr ausgehalten habe. In diesem Zusammenhang erwähnte sie auch die Geschichte von Amanda und dem Vampir, betonte aber mehrmals, dass es sich dabei nur um eine Sage handelte. »Die Leute unterhalten sich eben gern mit Gruselgeschichten, damals wie heute«, sagte sie mit einem spöttischen Lächeln. Die Geschwister und Ferdinand warfen sich vielsagende Blicke zu. Dann führte Frau Knippel die Gruppe durch das Haus. »Fasst bitte nichts an und bleibt auf dem roten Teppich, damit das alte Parkett nicht beschädigt wird.« Über einen beeindruckend weiten Treppenaufgang, der mit Jagdtrophäen wie Hirschgeweihen und einem ausgestopften Eberkopf geschmückt war, kamen sie in die Gemächer des ersten Stocks. Es waren unglaublich hohe Räume, mit Seidentapeten ausgeschlagen und mit hübschen, geschnitzten und teilweise vergoldeten Möbeln bestückt. An den Wänden hingen überall Bilder und Spiegel in prunkvollen Rahmen. Jonas stellte sich immer so hin, dass er hinter bzw. vor Ferdi stand, damit keiner bemerkte, dass Ferdinand in keinem der Spiegel zu sehen war. Sie besichtigten nacheinander das Empfangszimmer, den grünen Salon, der ganz in Moosgrün und Gold gehalten war, und den Ballsaal. »Der Ballsaal wurde zu Lebzeiten des Erbauers leider nicht ein einziges Mal benutzt«, erklärte die Führerin. »Die Chronik berichtet von einer tiefen Melancholie des Grafen. Er, der schon den Verlust der Gräfin, seiner geliebten Gattin, hatte hinnehmen müssen, verwand den Tod seiner Tochter nie.« Durch das Ankleidezimmer kamen sie in das Schlafzimmer des Grafen, das nur mit einem Himmelbett und einigen Stühlen möbliert war. Ferdinand blieb plötzlich wie angewurzelt stehen und starrte auf ein großes Gemälde gegenüber des Bettes. Clara gab Jonas einen Stoß. »Sieh nur, das Amulett«, flüsterte sie. Tatsächlich, die Steine leuchteten wieder. Ferdinand blickte versunken auf das Bild. Seine Augen schimmerten feucht. Als Frau Knippel mit den Ausführungen über das Himmelbett fertig war, lenkte sie die Aufmerksamkeit der Gruppe auf das Gemälde. »Das ist Amanda von Treuenstein«, sagte sie. »Sie muss sehr hübsch gewesen sein.« »Verehrte Madame«, mischte sich Ferdinand ein. »Sie war ein Juwel an Schönheit und Reinheit.« Die Führerin sah ihn irritiert an. »Der ist total gaga«, rief der Junge vom Parkplatz in die Runde und tippte sich wieder an den Kopf. Die anderen lachten. Ferdinand drehte sich um und blickte dem Jungen in die Augen. Plötzlich hatte er wieder jenen stechenden Blick wie damals im Keller, als Jonas ihn mit der Lampe geblendet hatte. Der Junge erstarrte für einen Moment, dann ging er wie ein Schlafwandler in eine andere Ecke des Raums. Ferdi wandte sich wieder dem Gemälde zu. Die Führerin schüttelte ratlos den Kopf und öffnete die Tür zum nächsten Raum. Die Geschwister blieben mit Ferdinand zurück. »Das ist deine Mutter, stimmt's?« sagte Clara und legte den Arm um ihn. »Sie ist wirklich wunderschön und wie ähnlich du ihr siehst. Die Nase, das Kinn, die blauen Augen.« Ferdinand wischte sich verstohlen eine Träne weg. »Das Amulett strahlt ja wie verrückt«, meinte Jonas. »Es muss mit dem Bild zusammenhängen.« Das Gemälde zeigte Amanda von Treuenstein, fast lebensgroß an einem Schreibsekretär. Sie trug ein prächtiges Kleid aus Brokat mit vielen Spitzen. Ihre zierlichen Füße steckten in zarten weißen Schuhchen, die mit einem Seidenband gebunden waren. Die eine Hand ruhte auf dem Sekretär, den Zeigefinger etwas angehoben, als zeige sie auf etwas. Die andere Hand lag locker auf dem Schoß. Sie hielt ein herzförmiges Schmuckstück. Jonas ging näher hin. »Seht doch nur«, rief er. Was sie auf den ersten Blick nicht gleich entdeckt hatten, entdeckten sie jetzt. Das Schmuckstück glich haargenau dem Amulett, das Ferdi um den Hals trug. Doch war die rautenförmige Aussparung hier mit einem Ornament gefüllt. Die Kinder erkannten sofort, was es war. Eine zierlich gearbeitete Lilie, um die sich eine filigran gefertigte Schlange wand. »Die Schlangenlinie«, sagte Clara aufgewühlt. Ferdinand nickte gedankenvoll. »Sieht aus, als zeige Amanda auf eine der Schubladen. Findet ihr nicht?«, meinte Jonas. Alle drei starrten fasziniert auf das Gemälde. Sie begriffen, es war der Schlüssel zum nächsten Schritt. Frau Knippel, die der Gruppe schon den nächsten Raum gezeigt hatte, kam zurück. »Wo seid ihr denn?«, fragte sie ungeduldig. »Bleibt doch bitte bei der Gruppe.« Mit forschem Schritt ging sie voraus. »Und nun das Arbeitszimmer des Grafen«, kündigte sie an, während sie eine hohe weiße Flügeltür aufstieß. Neben einem großen offenen Kamin stand der aufwendig gearbeitete Schreibtisch des Grafen, den einige verschnörkelte, teilvergoldete Polstersessel mit geschnitzten Lehnen umrundeten. Die Führerin erklärte ihnen genau, aus welchen Edelhölzern alles hergestellt war und wie einmalig der Erhaltungszustand der Stücke sei. Jonas und Clara konnten sich gar nicht auf ihre Ausführungen konzentrieren. Zu sehr beschäftigte sie der Gedanke an das Amulett. Ferdinands Blick wanderte durch den Raum. Plötzlich schien er etwas entdeckt zu haben. »Seht nur«, flüsterte er und deutete auf die gegenüberliegende Seite des Zimmers. Fast gleichzeitig leuchteten auch die Steine des Amuletts wieder auf. Unter einem großen Gobelin stand genau der Sekretär, der auf dem Gemälde abgebildet war. »Wenn wir uns umdrehen«, sagte Frau Knippel, »sehen wir einen Sekretär aus dem frühen 18. Jahrhundert. Angeblich soll es der Sekretär der Comtesse gewesen sein. Beachtet bitte die wunderbaren Perlmutt-Intarsien, die ein wahrer Meister seines Handwerks gefertigt haben muss.« Ferdinand ging ganz nah hin. Der Bergkristall strahlte jetzt gleißend. Der Hämatit leuchtete rotglühend. »Sieht ja cool aus. Hast du in dem Anhänger Batterien drin?«, fragte ein Mädchen, dem das aufgefallen war. »Wo hast du den denn her?« Ferdinand deckte den Stein rasch mit der Hand ab. »Ich glaube, solche Anhänger gab's mal im Kaufhof«, antwortete Clara schnell. Das Mädchen gab sich zum Glück damit zufrieden. Mit dem Arbeitszimmer des Grafen hatten sie alle Räume, die für die Öffentlichkeit zugänglich waren, besucht. Frau Knippel führte sie durch einen schmalen Dienstbodengang zurück ins Empfangszimmer, dann ins Treppenhaus und wieder nach unten. »Ich möchte euch noch auf den Diana-Tempel im Park aufmerksam machen. Er ist Diana, der Göttin der Jagd und des Mondes, gewidmet. Den solltet ihr euch unbedingt ansehen.« Damit verabschiedete sie sich und alle klatschten. Paul holte die Gruppe ab und dann verteilten sie sich auf den Bänken des Schlossparks, um eine Kleinigkeit zu essen. Ferdinand, Clara und Jonas suchten sich einen Platz etwas abseits. »Verehrte Freunde«, sagte Ferdinand. Es ist von größter Wichtigkeit, den Sekretär einer genauen Inspektion zu unterziehen. Mein Gefühl sagt mir, dass er ein Geheimnis birgt. Clara nickte. Sicher hast du recht. Aber wie sollen wir uns abseilen? Ganz einfach, sagte Jonas. Während der Schnitzeljagd wird uns bestimmt keiner vermissen.